Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich bin noch ein bisschen durcheinander, es tut mir leid, ich bin ein Opfer des ÖPNV heute. Ich begrüße die Regierungssprecherin Christian Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben ja an jedem Freitag die Termine des Bundeskanzlers für die nächste Woche. Bitte sehr, Frau Hoffmann.
Ja, tatsächlich haben wir eine Termine des Bundeskanzlers für die nächste Woche. So wird er morgen an der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in Rom teilnehmen. Am Montag, den 28. April, wird er sich außerdem in das Kondolenzbuch eintragen, das in der Apostolischen Nunziatur in Berlin ausliegt. Am kommenden Mittwoch, den 30.04., findet noch einmal das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers statt. Ebenfalls am Mittwoch wird Bundeskanzler Scholz nach Paris reisen und dort mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Austausch im Rahmen eines Abendessens zusammentreffen. Beide werden von ihren Ehefrauen begleitet. Das Zusammentreffen mit Staatspräsident Macron zum Ende der Amtszeit des Bundeskanzlers ist Ausdruck des engen Verhältnisses der beiden und unterstreicht einmal mehr den besonderen Stellenwert der deutsch-französischen Freundschaft. Am Freitag, den 2. Mai, wird der Bundeskanzler dann den Evangelischen Kirchentag in Hannover besuchen. Er wird um 11 Uhr an einem Podiumsgespräch teilnehmen. Die Veranstalter haben diesem Programmpunkt den Titel Zuversicht in herausfordernden Zeiten gegeben. Am Samstag, den 3. Mai, wird Bundeskanzler Scholz dann an einer Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Neuengamme teilnehmen. Anlass ist der 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Neuengamme und des Endes des Zweiten Weltkriegs. Der Bundeskanzler wird bei der Veranstaltung ein Grußwort halten und sich unter anderem mit der Überlebenden Helga Melmet treffen. Die Veranstaltung ist presseöffentlich und wird vom NDR als Livestream übertragen. Das persönliche Gespräch des Kanzlers mit Frau Melmet ist nur zu Beginn presseöffentlich. Und das wären die Termine.
Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des Bundesinnenministers.
Ja, guten Morgen. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist am Montag nach Krems an der Donau zu einem Treffen der deutschsprachigen Innenministerinnen und Innenminister. Das sind also Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und die Schweiz, die sich regelmäßig einmal im Jahr in diesem Format treffen, diesmal auf Einladung des österreichischen Innenministers Karner. Die Themen, die im Mittelpunkt stehen, sind einmal die Migrationspolitik, das weitere Zurückdrängen der irregulären Migration. Sie wissen, dass die irreguläre Migration nach Deutschland in den letzten 2 Jahren um etwa die Hälfte zurückgegangen ist, um gut 50%, dass auch die irreguläre Migration in die Europäische Union insgesamt deutlich zurückgeht. Das hat sehr viel mit gemeinsamem europäischem Handeln zu tun und darum geht es auch bei dieser Konferenz mit unseren Nachbarstaaten. Außerdem steht natürlich die aktuelle Sicherheitslage im Mittelpunkt, die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus, der Umgang mit Gefährdern, mit Straftätern, insgesamt der Schutz der inneren Sicherheit in unseren Ländern. Darüber werden die Innenministerinnen und Innenminister am Montag und Dienstag beraten. Und zum Abschluss gibt es dann am Dienstagmittag eine Pressekonferenz mit allen 5 Ministerinnen und Ministern.
Vielen Dank. Dann gehen wir kurz die Termine durch. Gibt es Fragen zur Trauerfeierlichkeit mit dem Papst? Dann fangen wir mal hier vorne an. Wo sind Sie? Da.
Fernando Daniello, italienische Nachrichtenagentur ANSA. Frau Hoffmann, gibt es für morgen schon bilaterale Gespräche geplant oder gar nichts? Und konnten Sie vielleicht etwas mehr über den Programm von dem Bundeskanzler für morgen sagen? Danke.
Nein, also ich kann dazu nichts Näheres sagen über das hinaus, was ich gesagt habe und auch nichts zu geplanten bilateralen Treffen. Dazu haben wir jetzt keine Informationen, die wir im Moment schon mitteilen könnten.
Aber das heißt, gibt es bilaterale Gespräche?
Dazu kann ich leider nichts sagen im Moment.
Dann machen wir da weiter. Da sind wir jetzt.
Entschuldigen Sie bitte meine gebrochene Stimme. Ich bin etwas erkältet. Aber Frau Hoffmann, fliegt der Bundeskanzler mit der gleichen Bundeswehrmaschine zusammen mit den anderen 4. Vertreter der Bundesrepublik?
Auch dazu kann ich noch nichts abschließend sagen, aber meines Wissens stand jetzt ja.
Dann machen wir bitte weiter. Das
Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Es ist ja quasi die gesamte Spitze Deutschlands. Gibt es da Sicherheitsprotokolle oder dürfen die tatsächlich alle gemeinsam in einem Flieger fliegen?
Wie gesagt, ich kann dazu noch keine definitive Information liefern. Ich kann das nicht jetzt klar bestätigen.
Als Nachfrage für die Flugbereitschaft, könnte das Verteidigungsministerium oder gegebenenfalls das Innenministerium, liegen Ihnen dazu Erkenntnisse vor, ob es da Regelungen gibt?
Also mir jetzt tatsächlich akut auch nicht, das weiß ich nicht.
Könnten Sie das nachreichen gegebenenfalls? Also
Herr Karl, können Sie was?
Nein, das wäre auch
nicht sozusagen nicht im Fall von morgen.
Nicht jetzt unbedingt Sache des BMI, aber das war sicherlich in der Vergangenheit auch nicht unüblich, dass es solche gemeinsamen Reisen gab. Das jetzt nur aus meiner Erinnerung, aber die Flugbereitschaft ist Sache des BMVG.
Herr Blank? Ich wollte nur noch mal anschließen an den Kollegen von ANSA. Frau Hoffmann, hat es Versuche des Kanzleramts gegeben, einen Termin mit Herrn Trump irgendwie am Rande zu einem bilateralen Treffen herzustellen?
Also einen Termin mit dem US-Präsidenten ist meines Wissens nicht geplant.
Nein, die Frage war ja auch nicht, ob der Termin geplant ist, sondern ob es Versuche des Kanzleramts gegeben hat, mit der amerikanischen Seite einen solchen Termin zu arrangieren.
Dazu kann ich nichts sagen.
Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Besuch des Bundeskanzlers morgen? Das sehe ich nicht. Dann gibt es Fragen zum Bundeskabinett. Herr Eckstein nochmal.
Frau Hoffmann, es wird ja voraussichtlich die allerletzte Kabinettssitzung in dieser Besetzung sein. Wird das eine besondere Sitzung? Können Sie dazu irgendwas sagen oder ist das eine ganz reguläre Sitzung? Oder feiert man da vielleicht auch zusammen oder stößt nochmal an?
Also von einem erweiterten Alkoholkonsum ist mir bis jetzt nichts bekannt und es gibt offenbar auch keine, sag ich mal, Rituale, die eine solche letzte Kabinettssitzung zwangsläufig begleiten würden. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass das die letzte Sitzung des Kabinetts dieser Regierung sein wird und könnte mir vorstellen, dass der Bundeskanzler dann sich auch entsprechend nochmal einlässt. Aber genau, also jetzt ein großes Ritual ist nicht geplant.
Gibt es weitere Fragen?
Erik Rusch, Epoch Times. Laut russischem Außenminister Sergei Lavrov ist Russland bereit zu einem Friedensabkommen mit der Ukraine.
Herr Rusch, wir sind noch bei den Terminen des Kanzlers.
Okay, also, alles klar.
Wenn Sie nicht noch eine Frage zum Kabinett haben, wobei wir gerade sind, dann versuchen wir Herr Blank nochmal.
Ja, auch dazu,
Frau Aber ich habe jetzt.
Entschuldigung.
Ja, jetzt sind Sie dran.
Wird es denn ein Abendessen mit dem scheidenden Kabinett geben, wenn es schon keinen Umtrunk während der Kabinettssitzung gibt?
Das hat bereits stattgefunden.
Wann hat denn das stattgefunden?
Da muss ich mich schlau machen, ob wir diesen Termin benennen. Und wenn, dann mache ich das aber gerne.
Und was hat es zu essen gegeben?
Tja, ich war nicht dabei, da ich ja nicht Kabinettsmitglied bin. Also insofern. Aber ich verstehe die Frage sehr gut. Und ich gehe dem nochmal nach, ob wir dazu uns äußern können.
Kommen wir zu dem.
Aber es gibt ja auch zahlreiche andere Quellen, die man sonst anzapfen könnte für diesen Zweck.
Kommen wir vielleicht zu dem Abendessen, das am nächsten Mittwoch stattfindet, nämlich das Besuch bei Präsident Macron. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch des Bundeskanzlers beim Kirchentag? Das sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zum Besuch in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme? Sehe ich auch nicht.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Und gibt es Fragen zur Reise der Innenministerin zum Treffen mit den deutschsprachigen Innenministern Europas? Das sehe ich auch nicht. Herr Steiner, ist das Ihr?
Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz nachfragen, Herr Kall, weil das ist ja offenkundig das Thema dabei. Wie weit sind denn jetzt inzwischen die Gespräche über die Rückübernahmen bei Ablehnung an der Grenze gediehen? Also von welchem Stand geht sie in diese Gespräche in Krems?
Also das klingt jetzt für mich wie eine Frage an die künftige Bundesregierung, die wir von hier aus nicht beantworten können. Da müssten Sie Herrn Merz oder die CDU fragen, ob da sozusagen auf der Ebene Gespräche geführt werden. Für uns ist klar, dass Binnengrenzkontrollen stattfinden an allen deutschen Grenzen. Da finden auch Zurückweisungen statt, seit Oktober 23 etwa 50.000 Personen, die an den deutschen Grenzen bei Grenzkontrollen zurückgewiesen worden sind, weil sie nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Das heißt, Zurückweisungen gibt es in großem Umfang, die finden europäisch koordiniert, abgestimmt mit den Nachbarstaaten statt, vielfach auch sozusagen gemeinsame Maßnahmen, weil wir gemeinsame Streifen, gemeinsame polizeiliche Maßnahmen, eng abgestimmte Maßnahmen an den Grenzen haben. Das ist der Status quo. Alles, was die künftige Bundesregierung möglicherweise noch darüber hinaus plant, um das weiter zu erweitern, müssten Sie bitte die künftigen Koalitionspartner fragen.
Herr Kall, ich schließe aus Ihren Worten also, dass die Innenministerin jetzt nicht dort noch irgendwelche Verhandlungsergebnisse mit den Nachbarstaaten beabsichtigt zu erzielen. Geschäftsführend ist sie jedoch noch da.
Also, ein Thema, was da beispielsweise im Mittelpunkt steht, ist der künftige Rückführungsrechtsakt. Da hat die Kommission eine Verordnung vorgeschlagen. Darüber wird man sicherlich sprechen, wie sich die Staaten in den weiteren Verhandlungen dazu im Rat positionieren. Sicherlich mit der gebotenen Zurückhaltung einer geschäftsführenden Bundesinnenministerin. Das ist ein Thema, was im Mittelpunkt des Treffens am Montag, Dienstag stehen soll. Das Thema Zurückweisung habe ich da ehrlich gesagt auch nicht auf der Tagesordnung gesehen. Aber insgesamt geht es natürlich um die weitere Zurückdrängung der irregulären Migration.
Herr Rüsch dazu?
Ja. Kein Problem, Herr Kall. Die Zahl 50.000, auf welchen Zeitraum bezieht sich das, also 50.000 Zurückweisung?
Seit an vier deutschen Grenzen Binnengrenzkontrollen stattfinden, das ist seit Oktober 23 der Fall, und seit Herbst 24 finden sie an allen deutschen Landgrenzen statt, insofern im Zeitraum der letzten anderthalb Jahre 50.000 Zurückweisung.
Bis weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann sind Sie wieder dran, Herr Rusch, und haben mit Ihrem nächsten
Thema. Ah ja. Also, es geht um den Ukraine-Krieg. Laut russischem Außenminister Sergej Lavrov ist Russland bereit zu einem Friedensabkommen mit der Ukraine. Es gäbe eine Bewegung in die richtige Richtung, heißt es. Und Trump sei wahrscheinlich der einzige Anführer auf der Welt, der die Notwendigkeit erkenne, die Ursachen anzugehen. Das könnte jetzt bedeuten, dass die USA die Aufgabe der vier südukrainischen Oblaste und der Krim unterstützt. Wie bewertet die Bundesregierung diese Entwicklung?
Ja, wir sehen es zunächst einmal positiv, dass ein Treffen stattgefunden hat und dass es diesen Gesprächsprozess gibt. Natürlich ist unser aller Ziel ein fairer, gerechter und nachhaltiger Frieden, und daran arbeiten wir zusammen mit unseren europäischen und unseren internationalen Partnern. Klar ist für uns aber auch, dass es sich dabei nicht um einen Diktatfrieden auf Kosten der Ukraine handeln kann und dass die Souveränität der Ukraine gewahrt bleiben muss. Wichtig ist auch, dass die Ukraine auch in Zukunft starke Streitkräfte brauchen wird. Das ist die wichtigste Sicherheitsgarantie, die Ukraine haben kann, und die wird auch nach einem Friedensschluss sehr entscheidend sein. Und wichtig ist für uns auch zu betonen, dass der Weg in die Europäische Union für die Ukraine auch in Zukunft offen stehen wird. Also ein fairer, gerechter Frieden, kein Diktatfrieden. Wenn wir uns in diese Richtung bewegen, und daran arbeiten wir, dann begleiten wir das positiv.
Nachfrage, wie sieht die Bundesregierung mögliche Gebietsaufgaben an Russland?
Wie gesagt, entscheidend ist, dass die Souveränität der Ukraine gewahrt wird und dass die Ukraine entscheiden muss, was für sie wichtig ist. Kein Friedensschluss ohne eine Zustimmung der Ukraine. Und der ukrainische Präsident hat sich in dieser Sache ja bereits geäußert. Ich glaube, wichtig wäre auch, dass zunächst jetzt wir die russische Regierung und den russischen Präsidenten am Zug sehen. Glaubwürdig würden Friedensbemühungen dann, wenn er einem bedingungslosen Waffenstillstand zunächst einmal zustimmt. Das ist das, was jetzt als erstes passieren muss. Die Waffen müssen schweigen. Und das heißt vor allen Dingen, dass Russland seine Aggression gegen die Ukraine einstellen muss.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Andere. Herr Eckstein.
Frau Hoffmann, Sie haben noch mal sehr grundsätzlich die Position der Bundesregierung, die ja auch beständig ist, wiedergegeben. Kein Diktatfrieden. Das, was da jetzt zurzeit auf dem Tisch liegt und ja auch offen diskutiert wird, würden Sie das als den Versuch eines Diktatfriedens klassifizieren?
Wir sind ja jetzt im Moment in Gesprächen darüber, wie eine Lösung gefunden werden kann. Und natürlich ist es unser Interesse, dass die Waffen schweigen und es auch zu einem dauerhaften Friedensschluss kommen kann. Aber aus unserer Sicht ist es eben auch so, dass Putin, dass Russland mit seiner Aggression gegenüber der Ukraine nicht durchkommen darf. Mit seinen aggressiven Plänen darf er nicht durchkommen. Das ist unsere Position. Und das bezieht sich natürlich auch auf alles, was wir da jetzt im Moment verhandeln.
Sie sagen, das sei Ihre Position. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass das auch noch die Positionen der USA sind?
Ich will das jetzt nicht bewerten, was die Position der USA ist. Wir sind ja jetzt in einem Gesprächsprozess, in dem wir sehr eng mit den USA, mit den E3, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien und der Ukraine dabei sind, gemeinsame Positionen zu entwickeln. Insofern will ich das jetzt nicht im Einzelnen einordnen.
Vielleicht, wenn ich noch mal ergänzen darf. Also es ist doch sicher gut, dass es Bemühungen um eine Friedenslösung gibt. Und es ist gut, dass die amerikanische Seite sich daran beteiligt. Und wir waren ja in Paris letzte Woche und in London diese Woche, wo wir uns als E3, als Europäer, in einem sehr engen Austausch mit der Ukraine und den USA darum bemüht haben, hier gemeinsam Boden zu finden und voranzukommen auf dem Weg zu einer Friedenslösung. Und wichtig ist doch, dass die Ukraine auch noch einmal ihre Verhandlungsbereitschaft betont hat und Russland erneut zu einem Waffenstillstand aufgerufen hat. Und klar ist, die Ukraine, das hat der ukrainische Präsident ja auch wieder deutlich gemacht, ist bereit zu einem sofortigen Waffenstillstand ohne Vorbedingungen und hat, wie gesagt, Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Moskau hingegen beharrt auf Maximalforderungen, liefert Ausflüchte, spielt auf Zeit und greift die Ukraine immer wieder brutal an. Zuletzt die Angriffe auf Kiew, die mindestens 12 Todesopfer gefordert haben und eine hohe zweistellige Zahl an Verletzten. Und es ist ja nicht absehbar, dass das eingestellt wird. Und gleichzeitig ist es ja so, und da beziehe ich mich nochmal auf den Kollegen der New York Times, auch Herr Lavrov hat in der Tat seine Bereitschaft zu Frieden ins Schaufenster gestellt, aber gleichzeitig von Feinheiten gesprochen, die noch geklärt werden müssen. Und das ist ja das, was wir die ganze Zeit aus Russland hören. Grundsätzlich sind wir bereit, aber es müssen noch ganz viele Dinge geklärt werden. Und von unseren Maximalforderungen gehen wir nicht zurück.
Herr Blank.
In diesem Zusammenhang ein kleiner Blick nach Torgau oder sollten wir erst noch die Ukraine zu Ende machen?
Wenn es noch Ukraine gibt, sehe ich nicht, dann sind Sie dran mit einem nächsten Thema.
Dann wäre die Frage an Frau Hoffmann, wie Sie denn die Teilnahme des sowjetischen Botschafters an der Gedenkveranstaltung in Torgau heute bewerten.
Wir haben ja hier uns schon ein paar Mal zu dieser Frage geäußert. Ich will jetzt nicht das im Einzelnen hier bewerten. Ich möchte einfach nur ganz grundsätzlich sagen, wir ehren das Andenken auch dessen, was die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg erlitten hat durch Deutsche und was ihr Beitrag gewesen ist. Das bleibt auch unberührt, aber wir sehen eben mit großer Sorge, dass in Russland und auch in Weißrussland die Vergangenheit instrumentalisiert wird für tagespolitische Zwecke und dass es oft eben diese Vergangenheit, auf die ja ein langer und schwieriger Prozess der Versöhnung gefolgt ist, eben nicht zum Versöhnen dient, sondern um zu spalten und um Aggressionen zu rechtfertigen. Und das sehen wir eben sehr kritisch und daraus speist sich unsere Haltung.
Gibt es dazu? Herr Blank, Sie gucken so.
Naja, ich würde ganz gerne nachfragen, ob Sie das, was Herr Netschajew da heute gesagt hat, als Verharmlosung empfinden. Sie würden mir aber garantiert antworten, Sie haben noch nicht gelesen, was er gesagt hat. Deswegen
habe ja, ich etwas gezögert. Ja, und selbst wenn ich es gelesen hätte, bin ich jetzt nicht sicher, ob ich es dann kommentieren würde.
Dann eine klare Frage, hätten Sie es besser gefunden, wenn er nicht hingefahren wäre?
Ich will das nicht beurteilen, aber grundsätzlich sind wir im Moment sehr skeptisch, was eben die Art angeht, wie Russland das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg instrumentalisiert.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Steiner mit einem neuen Thema dran.
Ja, Auswärtige Amt, Innenministerium, die Bildberichterstattung zum Thema Aufnahme von afghanischen Menschen in Deutschland und die Frage der Sicherheitsinterviews. Da würde ich gerne wissen, was sagen Sie zu der Berichterstattung der Bildkollegen?
Vielleicht, ich kann anfangen. Also in der Berichterstattung ist ja erst einmal nichts drin, was unbekannt ist oder was neue Fakten sind. Es wird erwähnt, dass Sicherheitsinterviews in 2023 zusätzlich eingeführt worden sind. Das ist korrekt, aber es ist nicht so, dass vorher keine Sicherheitsüberprüfungen der Afghaninnen und Afghanen in den verschiedenen Aufnahmeprogrammen stattgefunden haben. Also es war immer klar, es ist immer die Identität der Afghaninnen und Afghanen geklärt worden und auch vorher haben Sicherheitsüberprüfungen stattgefunden. Aber wenn Sie mich vielleicht einmal kurz ausholen lassen. Es ist doch so, dass nach der Flucht der Taliban 2001 wir uns als Deutschland im Verbund mit unseren internationalen Partnern und ganz vielen Afghaninnen und Afghanen mehr als oder 20 Jahre lang um den Aufbau eines besseren Afghanistans bemüht haben. Und hierfür haben ja unter anderem auch die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr einen hohen Blutzoll gezahlt und diese gewaltigen Anstrengungen sind mit dem Wiedererstarken der Taliban und dem Fall Kabuls 2021 gescheitert. Aber viele Afghaninnen und Afghanen haben in diesen 20 Jahren, genau wie wir, an einer besseren Zukunft ihres Landes gearbeitet. Das betrifft Ortskräfte, Journalistinnen, Journalisten, Menschenrechtsverteidigerinnen, Menschenrechtsverteidiger, Lehrerinnen und Lehrer, Professorinnen, Polizistinnen, Richter und Richterinnen und diese Liste kann man, glaube ich, noch lange fortsetzen. All diese Leute haben sich auf uns verlassen und auf unser langfristiges Engagement gebaut. Und mit dem Fall Kabuls und der Machtübernahme sind nicht nur ihre Träume von einem besseren Afghanistan zerstört worden, sondern diese Menschen sind durch die Taliban verfolgt worden und konkret in Gefahr geraten. Und diese Gefahr hält auch noch heute an. Das ist der Hintergrund, warum die damalige Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Merkel, Bundesinnenminister Seehofer, Bundesverteidigungsministerin Kamp-Karrenbauer und Bundesaußenminister Maas erste Aufnahmeprogramme aufgelegt haben. Diese Bundesregierung hat diese Aufnahmeprogramme vorgeführt und hat dieselben Sicherheitsmaßnahmen angewandt und sie dann nach und nach verfeinert und optimiert, die unter der damaligen Bundesregierung angewandt wurden. Das kann ich vielleicht ergänzen, Sicherheitsüberprüfungen in den Aufnahmeverfahren finden, wie gesagt, seit jeher, seit dem Fall Kabuls, seit 2001 statt. Auch vor der Einführung der Sicherheitsinterviews im Sommer 2023 wurden alle Personen, die über die Aufnahmeprogramme nach Deutschland gekommen sind, sicherheitsüberprüft. Dokumenten- und Visaberater der Bundespolizei sind auch vor Einführung der Sicherheitsinterviews an unserer Botschaft in Pakistan gewesen. Alle Dokumente, die vorgelegt wurden, wurden überprüft. Und auch die Sicherheitsbehörden in Deutschland wurden in jedem einzelnen Verfahren, in jedem einzelnen Fall immer beteiligt. Unsere Botschaft in Islamabad haben wir damals in Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern, mit Verbindungsbeamten der Bundespolizei und auch des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verstärkt. Und es wurden vertiefte Gespräche im Rahmen des Visa-Verfahrens geführt, sozusagen ein Vorläufer der Sicherheitsinterviews. Um es klar zu sagen, die Berichterstattung ist weder neu, noch bringt sie irgendeinen neuen Fakt auf die Tagesordnung. Noch waren die Dinge, die dort berichtet wurden, unbekannt. Im Gegenteil, wir haben diese ganzen Themen hier ja regelmäßig diskutiert, auch die Einführung der Sicherheitsinterviews.
Dann, das kann ich fürs BMI, sorry, Herr Steiner, wir können gleich, nur unterstreichen. Sicherheit hat in den Aufnahmen aus Afghanistan von besonders gefährdeten Menschen aus Afghanistan, um die geht es ja, oberste Priorität und hat es immer gehabt. Die Sicherheitsüberprüfungen haben von Anfang an bei allen Aufnahmen stattgefunden, Herr Fischer hat es gesagt. Und die Sicherheitsinterviews, die übrigens alle drei Sicherheitsbehörden, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundespolizei gemeinsam durchführen, sind eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gewesen, die im Sommer 23 eingeführt wurde. Inzwischen haben über 5000, insofern stimmt auch die Zahl bei der Bild-Zeitung nicht so ganz, über 5000 solcher Sicherheitsinterviews stattgefunden als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme über die Überprüfung aller Erkenntnisse hinaus, die den Sicherheitsbehörden zu Personen vorliegen und auch im Austausch mit internationalen Partnern bei sehr dezidierten Überprüfungen untersucht werden, weil natürlich allen sozusagen das Sicherheitsumfeld klar ist. Und deswegen werden die Personen so genau gecheckt, mehrfach gecheckt. Es gibt wahrscheinlich wenige Verfahren im gesamten Bereich der Migration, wo es so genaue Überprüfungen gibt und man so genau checkt, wer die Personen sind, denen wir eine Aufnahme in Deutschland ermöglichen und letztlich auch eine Einreise ermöglichen. Und dass diese Überprüfungen finden in jedem Stadium des Verfahrens statt und führen dazu, dass, wenn es nur die kleinste Unklarheit gibt, auch noch vor der Einreise gegebenenfalls die Einreise auch verweigert wird. Insofern sehr, sehr genaue Überprüfungen von Anfang an. Und ansonsten kann ich nur das unterstreichen, was Herr Fischer gesagt hat.
Jetzt sind Sie dran mit Ihrer Nachfrage.
Hat ein Weilchen gedauert. Herr Keil, wenn Sie doch so genau geprüft haben, dann wissen Sie doch sicherlich auch, was aus den Menschen geworden ist und ob es in irgendeinem Fall im Nachgang noch Probleme mit den Eingereisten gab. Können Sie uns davon berichten, ob es hier irgendwelche, würde ich sagen, Unklarheiten, Schwierigkeiten, Terrorverdachte oder Ähnliches gegen auch nur eine einzige der auf diesem Wege eingereisten Personen gab?
Also meines Wissens gibt es ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen einen Familienangehörigen einer aufgenommenen Person. Da ist auch Medien bekannt, da müssten Sie sich an die zuständige Staatsanwaltschaft wenden, weil das Verfahren noch läuft. Andere Verfahren sind mir jetzt nicht bekannt. Ausschließen kann man das nicht, aber entscheidend ist, dass alle vor einer Einreise vorliegenden Erkenntnisse ganz, ganz genau geprüft werden. Und das geschieht durch die Sicherheitsbehörden und wie gesagt mit der zusätzlichen Maßnahme der Sicherheitsinterviews, die auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden in Islamabad geführt werden und eine weitere sehr aufwendige Sicherheitsmaßnahme sind.
Nur vielleicht zum Verhältnis, es sind ja bislang über 36.300 Afghaninnen und Afghanen über die vier Aufnahmelinien eingereist.
Eckstein dazu, dann sind Sie dran.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage, mir ist nicht ganz klar, ans AA oder ans BMI. Vergangene Woche ist ja ein Flieger in Leipzig gelandet aus Islamabad. Im Nachgang gab es die Berichte und es wurde auch bestätigt, dass es über die Bundespolizei Ermittlungsverfahren, ich glaube in 8 Fällen eingeleitet wurden, wegen dem Verdacht einer Urkundenfälschung. Was ist da der Stand?
Sie müssen sich an die Bundespolizei wenden, wie da der genaue Stand der Verfahren ist. Solche Verfahren werden standardmäßig eingeleitet, wenn es irgendwelche Unklarheiten bezüglich der Dokumente gibt. Herr Fischer kann da vielleicht gleich noch mal helfen, dass gerade bei Afghaninnen und Afghanen ja oftmals das Problem ist, dass sie auf bestimmte Dokumente, bestimmte Nachweise nicht zugreifen können. Das heißt aber nicht, dass nicht die Identität genauestens geprüft wurde. Das ist bei allen Personen der Fall. Und dass die Sicherheit und der Hintergrund der Personen genau durchleuchtet wurde, auch das ist bei allen Personen der Fall. Da geht es dann, wie gesagt, um bestimmte Dinge in den Dokumenten, die dann noch untersucht werden. Aber sowohl die Identität steht fest, als auch der Hintergrund, was die Sicherheit angeht, ist gecheckt worden.
Ja, vielleicht kann ich ergänzen. Also es ist ja ein mehrstufiger Ablauf, der auch sozusagen nach der Identitätsprüfung und der Sicherheitsüberprüfung einschließlich der Sicherheitsinterviews an der Botschaft Islamabad noch nicht beendet ist. Alle Personen, die auf einen dieser Charterflüge steigen, werden am Flughafen noch einmal von Dokumenten und Visaberatern der Bundespolizei kontrolliert. Das heißt, sie schauen sich dort die Urkunden an und geben dann ihr grünes Licht für den Betritt des Flugzeugs und die Reise nach Deutschland. Am Flughafen werden sie dann von den Grenzbeamten, auch von der Bundespolizei, in Empfang genommen. Und mir ist nicht bekannt, dass es bei irgendeinem der Betroffenen auf dem Charterflug Zweifel an der Identität oder an der Sicherheitsüberprüfung BZW an den einreiseberechtigenden Dokumenten gegeben hätte. Also was zum Beispiel eine Fallkonstellation sein kann. Es hat ein afghanischer Staatsbürger einen sogenannten Proxypass dabei. Das ist ein von Afghanistan als legitim anerkanntes Reisedokument, Es ist sozusagen so eine Art Reisepass, der auch in vielen verschiedenen Ländern anerkannt wird. Wir als Bundesrepublik Deutschland erkennen diese Proxypässe nicht an, weil sie von einem Dritten beantragt oder abgeholt werden können bei den zuständigen Passbehörden. So, wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen feststellen, dass ein Afghaner einen Proxypass hat, dann wird dieser Pass nicht visiert, sondern es wird ein anderes Dokument ausgestellt, ein sogenannter Reiseausweis für Ausländer, der zur Einreise legitimiert und mit einem Visum versehen wird. Mit diesen Reiseausweisen für Ausländer, kurz RAFAS genannt, treten die Afghanen dann ihre Reise an, selbst wenn ihr sozusagen Postdokument nicht den deutschen Standards entspricht. Und fairerweise muss man sagen, das ist öfter einmal so, weil natürlich das Urkunden- und Personenstandswesen in Afghanistan sicher nicht auf dem Stand von Deutschland ist. Das heißt, aber ihre Identität und ihre ist überprüft worden, die Sicherheitsüberprüfung ist erfolgreich durchlaufen. Dann kommen sie dort an, zeigen ihren RAFA vor und dann wird gefragt, gibt es auch noch andere Dokumente, die sie mitführen? Und dann wird dieser Proxypass vorgelegt und gezeigt. Und dann wird festgestellt, oh, ein Proxypass ist nach deutschem Recht, aber sozusagen ein aus Sicht der Bundespolizei ein verfälschtes Dokument. Andererseits ist es aber so, dass dieser Proxypass natürlich mitgeführt werden kann, weil wenn diese Menschen in Länder reisen möchten, in denen diese Proxypässe anerkannt werden, müssen sie mit diesen Pässen ja auch dort einreisen können. Das heißt, sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es nicht um die Einreise selber, sondern um mitgeführte Dokumente der Afghaninnen und Afghanen, wo es sozusagen Beanstandungen der Bundespolizei gab. Das kann Proxypässe sein, das können Geburtsurkunden sein. Ich meine, stellen Sie sich vor, selbst zur Zeit der Republik Afghanistans wurden Geburtsurkunden ausgestellt. Man kam vielleicht nicht immer ans Standesamt, dann wurde sozusagen ein Datum in die Geburtsurkunde eingetragen. Dieses Datum ist möglicherweise nicht das korrekte Datum gewesen, dann wurde das korrigiert. Und in der Tat, diese Urkunde entspricht dann nicht den hohen Standards des deutschen Personen- und Urkundenwesens. Und was dann dazu führt, dass in dem Verfahren des Bundesaufnahmeprogramms die Dokumenten- und Visaberater, wie es ihre Aufgabe ist, darauf hinweisen, dass es Probleme mit diesen Dokumenten gibt. Und dann findet etwas statt, wozu wir durch höchstrichterliche Rechtsprechung gehalten sind, nämlich die alternative Glaubhaftmachung der Identität dieser Personen. Und dann wird anhand anderer Dokumente und anderer vorgelegten Unterlagen überprüft, ob es sich bei der Person, wo möglicherweise ein falsches Datum in der Geburtsurkunde steht, tatsächlich um die betreffende Person handelt. Und dazu können andere Dokumente herangezogen werden, dazu kann DNA-Prüfung gemacht werden, weil sozusagen der Punkt ist, erst wenn die Identität vollständig geklärt ist und das Sicherheitsinterview durchlaufen ist, kommen diese Leute auf die Flugzeuge. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass sie diese Dokumente mitführen, weil natürlich ist es auch in Situationen in Deutschland sinnvoll, eine Art von Geburtsurkunde zu haben, selbst wenn sie möglicherweise verfälscht ist, oder einen Proxypass zu haben, mit dem man nämlich in bestimmte Länder reisen kann. Dementsprechend leitet dann die Bundespolizei sicher von Amts wegen und sicher mit gutem Willen Ermittlungen ein. Aber was dann daraus wird in der Tat, das müssen Sie die Bundespolizei fragen und die zuständigen an Staatsanwaltschaft.
Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich würde trotzdem gerne einmal nachfragen. Ich kann Ihnen sehr gut folgen, Herr Fischer. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, Bundespolizisten sind doch in Islamabad an dieser Prüfung beteiligt. Wie erklären Sie dann, dass es quasi nach der Landung erneut von Bundespolizisten diese Kontrolle gibt und wir dann sofort in der Bild-Zeitung lesen müssen, Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeweiht? Also arbeitet da eine Stelle gegen die andere oder weiß die linke Hand nicht, was die rechte Hand tut? Das ist ja von außen nicht nachvollziehbar.
Also das kann ich Ihnen nicht abschließend auflösen. Ich kann nur sagen, in der Tat, die verschiedensten Sicherheitsbehörden, einschließlich der Bundespolizei, sind sowohl in Islamabad daran beteiligt. Die Passagierlisten werden auch der Bundespolizei noch einmal hier in Potsdam noch einmal vorab übermittelt. Die haben bis zum Schluss Gelegenheit, da auch noch mal Rückmeldung zu geben. Das tun sie ja auch in vielen Fällen und sagen, ihnen ist da noch etwas aufgefallen. Dann kommen diese Personen nicht auf den Flieger. Was ich dazu sagen kann, ist das, was ich gesagt habe. Die Personen, die ankommen, deren Identität ist geklärt. Sie sind sicherheitsüberprüft. Ihre Verfolgungshistorie ist geklärt und ist ja damals auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannt worden. Und wenn sie dann ankommen, haben sie alle Ausweise oder Dokumente, die zur Einreise nach Deutschland berechtigen. Es ist ja keiner von diesen Personen an der Grenze zurückgewiesen worden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie weitere Dokumente mit sich geführt haben, die aus Sicht eines deutschen Grenzbeamten verfälscht sind.
Aber es unterläuft das Verfahren. Genau, und dann, vielleicht darf ich das ganz kurz ergänzen, dann herrscht das sogenannte Legalitätsprinzip, dann müssen die Bundespolizisten und Bundespolizisten, die das kontrollieren, auch standardmäßig ein Ermittlungsverfahren einleiten. So sieht es das deutsche Recht einfach vor, wenn es dann einen Anfangsverdacht gibt. Aber wie gesagt, Sie können sich ja nochmal an die Bundespolizei wenden, wie es dann da in den Fällen weitergegangen ist. Auch aus unserer Sicht ist das Entscheidende, Identität ist geklärt, Sicherheit ist mehrfach überprüft worden bei allen Personen, die eingereist sind.
Herr Rusch.
Ja, gerichtet nochmal an Herrn Fischer und Herrn Kall. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Taliban bzw. den afghanischen Sicherheitsbehörden, was die Identifikationsüberprüfung und Sicherheitsüberprüfung angeht? Und welche Behörden sind vor Ort eingebunden in diese Überprüfung bzw. welche deutschen Behörden?
Also Sie wissen ja, dass wir mit den Taliban nicht zusammenarbeiten.
Wie bitte?
Sie wissen ja, dass wir mit den Taliban nicht zusammenarbeiten und gerade vor den Menschen, die vor den Taliban flüchten und durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sozusagen als Verfolgte des Taliban-Regimes anerkannt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in diesem Zusammenhang man klugerweise Anfragen an die Taliban stellen würde, selbst in einer anderen Situation. Also welche Bundesbehörden beteiligt sind? An unserer Botschaft in Islamabad sind Vertreter der Bundespolizei. Die haben dort die sind sozusagen zwei verschiedene Einheiten. Das sind die Dokumenten- und Visaberater, die unsere Kolleginnen und Kollegen im Visumsvergabeprozess unterstützen. Und es sind Bundespolizisten, die Sicherheitsinterviews mit durchführen. An den Sicherheitsinterviews nehmen zudem Teams des Bundeskriminalamts und des Bundesamtes für Verfassungsschutz teil, prüfen all die aufzunehmenden Afghaninnen und Afghanen und Herz und Nieren und geben dann entweder ihr grünes Licht oder haben Sicherheitsbedenken und dann werden diese Personen, wird ihnen die Aufnahmezusage entzogen und sie reisen nicht nach Deutschland. Also noch einmal, wie Herr Kall gesagt hat, es gibt, glaube ich, kein anderes Visaprogramm, das solch hohe Sicherheitsstandards hat wie das Bundesaufnahmeprogramm.
Also arbeiten Sie mit gar keinen afghanischen Behörden praktisch zusammen, ja?
Sie können davon ausgehen, dass unsere Sicherheitsbehörden auch aus ihrer langjährigen Tätigkeit mit Blick auf unser Engagement in Afghanistan über umfangreiche Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten verfügen. Und nein, wir arbeiten nicht mit Taliban-Sicherheitsdiensten zusammen, die diese Menschen ja verfolgen.
Frau Buckenmeier.
Eine Nachfrage zu Ermittlungsverfahren, die vergangenes Jahr eingeleitet wurden. Da gab es ja auch bereits mal Flüge, wo dann festgestellt wurde, dass irgendwas nicht richtig stimme. Dann wurden Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes eingeleitet. Gibt es da einen neuen Stand? Ist das inzwischen aufgelöst worden?
In diesen Fällen wurden genau zwei Ermittlungsverfahren gegen zwei Kollegen des Auswärtigen Amtes eingeleitet. Das sind alles noch Vorverfahren, wenn ich das richtig sehe. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihr Verfahren bereits eingestellt und ich empfehle Ihnen auch die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin dazu, die Vorwürfe gegen den betreffenden Kollegen Stück für Stück abarbeitet und zu dem Schluss kommt, dass davon nichts übrig bleibt und dementsprechend noch nicht mal ein Verfahren eingeleitet hat. Die Staatsanwaltschaft Cottbus prüft weiterhin. Aber sozusagen weitere Fragen müssten Sie dann an die Staatsanwaltschaft Cottbus richten.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Fechner dran.
Vielen Dank, Nico Fechner, DTS. Frage zur Situation in Indien ans AA. Hat sich die Sicherheitslage für deutsche Staatsbürger geändert? Es gab ja noch keine aktualisierte Reise- und Sicherheitswarnung.
Wir haben natürlich die Sicherheitslage fortlaufend im Blick. Es gelten weiterhin unsere aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise und die werden ja auch fortlaufend aktualisiert. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden eine weitere Aktualisierung gibt. Aber was ich Ihnen sagen kann, dass wir bereits seit langem von Reisen nach Jammu und Kaschmir dringend abraten, wo ja dieser furchtbare Terroranschlag stattgefunden hat. Und lass mich noch einmal deutlich machen, die Bundesregierung verurteilt diesen brutalen terroristischen Angriff auf Touristen in Pahalgam auf der Schärfste und steht in diesen Tagen der Trauer solidarisch an der Seite Indiens. Den Angehörigen der Opfer gilt unser tiefstes Mitgefühl. Wir als Bundesregierung wünschen den Verletzten schnelle Genesung. Und Sie haben wahrscheinlich gesehen, der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz und auch das Auswärtige Amt, wir haben bereits am Dienstag auf Blue Sky und X uns dazu geäußert. Und auch ein Kondolenzschreiben des Bundespräsidenten wurde bereits an die indische Seite übermittelt.
Dann nochmal die Nachfrage, wenn er laut aufgrund der aktuellen Lage hat sich in Pakistan aus Sicht der Bundesregierung etwas an der Sicherheitslage geändert, weil die ja auch in diesem Konflikt involviert sind?
Hier gilt das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Kolleginnen und Kollegen an unseren Botschaften, aber auch bei uns im Krisenreaktionszentrum halten die Lage im Blick, fortlaufend im Blick. Und ich bin sicher, dass, wenn das angezeigt ist, sie auch die Reise- und Sicherheitshinweise noch einmal anpassen werden.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann gibt es Neuigkeiten zum Abendessen.
Genau, es gibt Neuigkeiten zum Abendessen. Das fand am 25. März statt, also dem Tag der konstituierenden Sitzung des Bundestages, und wurde seinerzeit tatsächlich auch vom Kollegen Büchner hier schon angekündigt. Was der damals noch nicht wusste, ist, dass es Entrecote, Bohnen und Kartoffeln geben sollte.
Wollen Sie dazu noch eine Nachfrage stellen, Herr Blank? Dann ist der Kollege... da gibt es noch eine Nachreichung.
Ja. Wenn wir schon einmal bei den Nachreichungen sind, dann darf ich mich auch noch mal zu Wort melden. Die Kollegen haben im Hintergrund noch mal geprüft zum Thema Flugbereitschaft. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass ja in der Verantwortung unseres Geschäftsbereichs in erster Linie die Bereitstellung der Transportmittel liegt. Und natürlich ist es dann so, dass wir die konkrete Inanspruchnahme der Flugbereitschaft stets in enger Abstimmung mit allen Beteiligten treffen. Das bezieht sich auch immer dann auf die jeweiligen Sicherheitsmaßnahmen, die gemeinsam festgelegt werden. Insofern ist da ein ganz wesentlicher Entscheidungsträger immer auch der Bedarfsträger, also diejenigen, die auf uns zukommen und die Flugbereitschaft nutzen. Das ist also immer ein enger Austausch, und da würde es Sie nicht wundern, dass ich aber zu diesem Austausch um Verständnis bitte, dass wir aus Gründen der militärischen Sicherheit und auch der Sicherheit dann natürlich der Passagiere zu Einzelheiten nichts sagen.
Ich würde dann aber gerne noch einmal nachfragen, Frau Hoffmann, weil ich hatte Sie schon so verstanden, dass Sie sagen, es wird in einem Flugzeug hingereist.
Ich kann dazu nichts sagen. Das tut mir leid.
Das war vorhin klang das anders, deswegen wollte ich jetzt noch mal nachfragen.
Ich will jetzt nicht zwischen meinem persönlichen Kenntnisstand und allem Möglichen unterscheiden, aber ich kann dazu keine genauen Angaben machen.
Dazu das oder zum anderen Thema? Da kommen Sie gleich dran, Sie stehen auf der Liste. Das ist der Kollege da hinten dran. Wunderbar.
Dankeschön. Frage geht ans Finanzministerium zur Grundsteuerreform. Da hat die Ampel angekündigt, dass die Steuerlast durch diese Grundsteuerreform nicht erhöht werden soll. Jetzt ist ein bisschen Wasser den Fluss runtergeflossen und wir stellen fest, mehr als 40% der Menschen zahlen mehr Grundsteuer und nur ganz wenige zahlen weniger. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich kann dazu Ihnen sagen, die Reform der Grundsteuer lässt ja das kommunale Hebesatzrecht unberührt. Dieses liegt in der Eigenverantwortung der Gemeinden, und genau im Rahmen der Grundsteuerreform, das ist Ihnen sicherlich bekannt, wurde ja immer auch an die Gemeinden von vielen Bundesregierungen auch appelliert, dass das aufkommensneutral erfolgen soll. Aber wie gesagt, das liegt im Endeffekt am kommunalen Hebesatzrecht, und das ist bei den Gemeinden, deswegen würde ich Sie dahin verweisen.
Nachfrage, auch wenn Sie jetzt auf die Gemeinden verweisen, das Gesetz kommt ja von der Bundesregierung und vom Bundestag. Hat der Bundeskanzler dann zu viel versprochen? Denn man kann ihn zitieren mit der Aussage, es wird keine Erhöhung der Steuerlast geben. Auch da war ja bekannt, dass der Hebelsatz am Ende in den Gemeinden liegt.
Wie gesagt, ich kann Ihnen nur das sagen, was ich gesagt habe. Also die Reform der Grundsteuer wie gesagt, die ist jetzt befindet sich in der Umsetzung, aber das kommunale Hebesetzrecht liegt eben bei den Kommunen und war auch von dieser Reform im Prinzip nicht betroffen. Also die liegen einfach, die Festsetzung der Hebesätze liegt bei den Kommunen.
Vielleicht erstmal Herr Steiner und dann sind Sie nochmal dran, ja? Herr Steiner, bitte.
Ja, ich wollte in dem Kontext nur nachfragen, denn aus anderen Bereichen, was die Hebesatzfreiheit der Kommunen angeht, gibt es ja durchaus die Möglichkeit zu Einschränkungen. Beispielsweise bei der Gewerbesteuer gibt es ja Mindesthebesätze. Könnte man nicht auch für die Grundsteuer Höchsthebesätze einführen?
Also jetzt gerade wissen Sie, in welcher politischen Lage wir uns befinden. Deswegen kann ich natürlich jetzt auch keine Aussagen dazu treffen, wie künftige Regelungen hier aussehen könnten oder ob es künftige Regelungen dazu gibt. Ich kann Ihnen aber natürlich versichern, dass das Bundesministerium der Finanzen kontinuierlich die Rechtslage und die Administrierbarkeit beobachtet und dazu natürlich selbstverständlich auch mit den Ländern im Austausch und den Kommunen im Austausch steht. Und wenn sich ein Handlungsbedarf ergeben sollte, dann ist natürlich ein konstruktiver Dialog zwischen Bund und Ländern auch angezeigt.
Dann bitte noch eine Nachfrage.
Genau, Frage dann vielleicht an Frau Hoffmann. Wissen Sie, wie Herr Scholz das jetzt bewertet, dass die Grundsteuerlast dann doch gestiegen ist, nachdem er ja eigentlich versprochen hatte, dass sie nicht steigt?
Kann ich Ihnen leider nichts zu sagen. Habe ich nicht mit ihm drüber gesprochen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wackel erstmal dran.
Ja, ich habe eine Frage, weiß gar nicht genau an wen, Auswärtiges Amt. Vermutlich am Montag, wenn ich richtig informiert bin, soll es ein Treffen der NB8 geben, also der nordisch-baltischen Staaten in Bornholm, meine ich, also in Dänemark. Können Sie was zu dem Treffen sagen? Wer ist da vertreten?
Ja, wir kündigen Reisen ja erst an, der Außenministerin erst an, wenn sie tatsächlich anstehen. Aber ich gehe ja, davon
Montag
aus,
dass, ja die, relativ
dass die,
weit.
Dass die Montag ist ja auch noch eine Bundespressekonferenz. Ich gehe sehr davon aus, dass die Bundesaußenministerin an dem Treffen teilnehmen wird. Es ist ein Treffen der N8, das sind die Nordic 8 Ostsee-Anrainerstaaten plus die Vertreterinnen und Vertreter des Weimarer Dreiecks. Sie treffen sich in der Tat auf Bornholm. Und ein ganz wichtiges Thema wird natürlich die Sicherheit des Ostseeraums sein, wird hybride Sicherheit sein und wird natürlich auch die weitere Sicherheitslage in Europa einschließlich der Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ukraine sein.
Ist das ausschließlich Außenministerium auf der Ebene oder ist auch Verteidigung und oder Inneres noch dabei?
Das Treffen findet auf Ebene der Außenministerin und Außenminister statt.
Herr Eckstein habe ich auf der Liste. Haben Sie noch ein Thema? Dann haben wir jetzt gerade keinen mehr. Dann ist Herr Blank dran mit einem neuen Thema.
Entschuldigung, ich war gerade beschäftigt. Und das Verkehrsministerium, die EU-Kommission, plant, eine jährliche Untersuchung von Autos einzuführen, sofern sie älter als 10 Jahre ist. Wie ist Ihre Position dazu?
Die EU-Kommission hat gestern den Entwurf für eine Richtlinie zur technischen Fahrzeugüberwachung vorgelegt. Das ist ein Prozess, der ganz am Anfang steht. Die Richtlinie beinhaltet auch darüber hinaus, also jenseits des Vorschlags einer jährlichen Hauptuntersuchung, viele andere Aspekte hinsichtlich Elektromobilität und Umweltauswirkungen. Wir sind dabei, diesen Entwurf, der sehr umfassend ist, zu prüfen. Ich bitte also um Verständnis, dass wir jetzt hier noch keine Bewertung vornehmen können. Generell stellen wir fest, dass nur sehr wenige Unfälle aufgrund erheblich technischer Mängel entstehen. Insofern werden wir uns die Vorschläge genau anschauen, ob sie einen wirksamen Beitrag leisten können, die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen. Wir haben eine grundsätzliche Haltung, dass wir keine zusätzliche Bürokratie für deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer wollen, generell aber technische Neuerungen begrüßen, die zur Verkehrssicherheit beitragen.
Danke. Herr Steiner dazu?
Ich kann mir nicht. Dieses, genau. Herr Drückenthaler, nur weil Sie es gerade schon betont haben, wenn es gar nicht an den technischen Mängeln liegt, dann liegt es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit eher an menschlichen Mängeln. Inwieweit ist denn dort eine Position der Bundesregierung, der scheidenden Bundesregierung noch zu verzeichnen, dass man dort vielleicht häufiger mal Sicherheitsüberprüfungen vornehmen sollte, was die Fahrtauglichkeit angeht?
Ja, zum Thema Sicherheitsüberprüfungen haben wir auch bisher eine klare Haltung gehabt, dass wir hier uns an empirischen Daten orientieren und auch an der Verkehrsunfallstatistik. Und wir hier derzeit keinen Handlungsbedarf sehen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich. Dann ist die Kollegin jetzt dran.
Redaktion, eine letzte Meldung aus Griechenland. zum Thema Bundesverwaltungsgericht Urteil und Rückführungen nach Griechenland. Der griechische Migrationsminister hat heute Morgen im griechischen Fernsehen zum Urteil sich geäußert. Der Minister Voridis verweist auf das Prinzip der Gleichverteilung und Solidarität in der EU. Und ja, die Frage ist, was sagt die Bundesregierung dazu und gab es eine Kommunikation mit Athen nach dem Gerichtsurteil?
Also das würde ich jetzt erstmal nicht kommentieren. Wir kommentieren jetzt ja nicht von hier aus Äußerungen anderer Regierungsvertreter aus anderen Staaten. Sicher gibt es immer gute Kontakte zwischen der deutschen und der griechischen Regierung auf allen Ebenen. Aber da müsste ich jetzt selber mal nachfragen, ob es da schon Kontakte gab. Das würden wir gegebenenfalls nachreichen.
Vielen Dank.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Fragen zu anderen Themen? Herr Rusch.
Ja, Thema Iran. Laut US-Außenminister Marco Rubio seien die USA bereit, Irans Recht auf ein ziviles Atomenergieprogramm zu unterstützen, sofern das Land die Urananreicherung im Inland aufgibt. Man strebe keinen bewaffneten Konflikt an, aber man behalte sich jedes Recht vor, militärisch einzugreifen, falls die Diplomatie scheitert. Wie sieht die Bundesregierung diese Äußerung und was ist Ihre Linie zur Nutzung von Atomenergie durch den Iran?
Also wir sind, haben wir ja auch schon am Mittwoch besprochen, mit unseren amerikanischen Partnern im Kontakt hinsichtlich des iranischen Atomprogramms. Die Amerikaner sprechen mit den Iranern, die E3, wir sprechen mit den Iranern und schon seit längerem auf Ebene der politischen Direktoren. Und wir begrüßen sehr, dass auch unsere amerikanischen Partner wieder den Gesprächsfaden mit Iran aufgenommen haben und sich gemeinsam mit uns darum bemühen, das iranische Atomprogramm einzuhegen. Und ganz grundsätzlich kann ich sagen, wir sind weiterhin äußerst besorgt über das iranische Nuklearprogramm. In den vergangenen Monaten hat Iran die Lage weiter eskaliert, unter anderem durch die massive Ausweitung der Anreicherungskapazitäten. Und eine Lösung hierfür wird umso dringlicher, auch vor dem Hintergrund der UN-Sicherheitsratsresolution 2231, die im Oktober ausläuft. Und vielleicht nur als ein Beispiel, dass die Situation wirklich sehr besorgniserregend ist. Das iranische Atomprogramm war noch nie so weit fortgeschritten wie heute. Und Iran reichert auf bis zu 60% an. Das ist deutlich mehr als jemals sozusagen im JCPOA vereinbart war, nämlich 30-mal so viel. Und zudem baut Iran seine Anreicherungskapazitäten weiter aus. Und unser Ziel bleibt es, Iran von seinem Eskalationspfad abzubringen und glaubhafte und belastbare Zusicherungen von Iran zu erhalten, dass das iranische Nuklearprogramm ausschließlich friedlicher Natur ist und keine militärische Zielsetzung verfolgt.
Herr Steiner dazu?
Ja, nur zu meinem Verständnis, Herr Fischer. Die Anreicherung auf über 60%, das heißt, es handelt sich dabei um atomwaffenfähiges Material, wenn ich Sie richtig verstehe. Wie weit sieht denn das Auswärtige Amt Iran noch von der Erlangung einer entsprechenden, ja, würde ich sagen, Schlagfähigkeit mit Kernwaffen entfernt?
Darüber werde ich hier nicht spekulieren, weil für eine Nuklearbombe braucht man ja verschiedene Elemente. Das eine ist die Anreicherung. Das andere ist aber auch zum Beispiel Trägersysteme und Zündmechanismen und solche Dinge. Insofern muss man das alles zusammensehen und vor dem Hintergrund würde ich jetzt hier nicht spekulieren wollen.
Sehen Sie denn, dass der Iran bereit ist, sich von seinen derartigen Zielen zu verabschieden?
Ja, der iranische Außenminister hat ja zumindest gestern sein Interesse an einem konstruktiven Dialog noch einmal unterstrichen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns als E3 mit dem Iran regelmäßig austauschen und dazu Kontakt haben. Und die Erwartung und Hoffnung an den ist natürlich, dass es uns durch diplomatische Mittel, aber auch Druck gelingt, den Iran wieder in eine Richtung zu bringen, wo sein Nuklearprogramm alleine zivilen Zielen verfolgt.
Gibt es weitere Fragen dazu?
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst.
Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich. Ah, das war eine Frage. So, bitteschön. Da sind Sie.
Die Frage möchte ich an Herrn Fischer oder wahrscheinlich auch Frau Hoffmann stellen. Und zwar, die Nachrichtenlage aus Gaza ist katastrophal. Ich habe heute Morgen gelesen, Mehlreserven sind leer. Es gibt nur 250 Lebensmittelpaketen. Das reicht für eine siebenköpfige Familie für 2 Wochen. Israel blockiert weiter die humanitäre Hilfe und nimmt in Kauf den Tod durch Hunger als eventuell Kriegswaffe. Warum, Ihr Ministerium gibt nicht zu, dass diese Art von Kriegsführung Züge eines Kriegsverbrechens hat?
Ich kann dazu zunächst mal was sagen, dann an Herrn Fischer weitergeben. Sie haben recht, die humanitäre Lage in Gaza ist schlimm. Und wir kritisieren das seit einiger Zeit und jetzt noch mal verstärkt, seit ja im Grunde seit fast einem Monat keine humanitäre Hilfe mehr durchgelassen wird nach Gaza. Und auch der Bundeskanzler hat gesagt, dass das so nicht bleiben darf und dass Hilfslieferungen endlich wieder durchgelassen werden müssen nach Gaza. Das muss möglich sein, dass dort eine grundsätzliche, die dringend notwendige Hilfe geleistet wird.
Dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen, zumal ich mich ja auch schon am Mittwoch ausführlich zu dem Thema auf ganz genau derselben Linie geäußert habe, aber weise nur noch einmal auf das Statement der E3-Außenministerinnen und Außenminister hin vom Mittwoch, in dem dieses Thema ja auch angesprochen worden ist und sozusagen ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe für den Gazastreifen gefordert worden ist.
Darf ich? Also was ich vermisse und wahrscheinlich auch andere Kollegen von mir hier ist, dass das außer Worte und folgen keine Taten. Also das heißt, das sind leere Worte, wenn also keine Taten folgen. Also
nein, das sind keine leeren Worte, denn unser Weg ist, dass wir in den Gesprächen, die wir in der Region führen, die wir vor allen Dingen aber auch mit der israelischen Regierung führen, darauf dringen, dass diese humanitäre Hilfe endlich wieder zugelassen werden soll und es endlich wieder möglich sein muss, dass die geleistet wird. Das ist der Weg, den wir gehen.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann sind wir am Ende. Und am Ende Ihrer letzten Regierungspressekonferenz, Frau Hoffmann.
So ist es, genau. Deshalb möchte ich jetzt hier noch ein paar Abschiedsworte sagen, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass das meine letzte Regierungspressekonferenz ist. Und mein Dank gilt natürlich zunächst einmal der Bundespressekonferenz und den Kolleginnen und Kollegen, die uns hier so freundlich und um Ordnung bemüht moderiert haben in den Sendungen, in den Sitzungen, die wir hier hatten, in den Pressekonferenzen. Mein Dank gilt den Kolleginnen, Sprecherinnen und Sprechern. Ich glaube, wir haben hier sehr vertrauensvoll in Zeiten zusammengearbeitet, in denen eine gemeinsame Regierungskommunikation nicht immer selbstverständlich war und haben das hier, glaube ich, sehr loyal und kollegial miteinander hinbekommen. Ich möchte auch meinem eigenen Haus, dem BPA, danken, die ja immer viel getan haben, um mich und die anderen Sprecherinnen und Sprecher hier gut vorzubereiten für die Regierungspressekonferenz. Ich bin immer total gerne hierher gekommen und spreche deshalb hier jetzt auch mit einer gewissen Wehmut. Ich war immer neugierig auf die Fragen, fand, dass da oft sehr viel Substanz war. Ich habe selbst was gelernt und fand es auch immer interessant, welche thematischen Schwerpunkte kamen. Ich bin mehr als 25 Jahre Journalistin gewesen und jetzt mehr als 3 Jahre Regierungssprecherin. Ich habe mich sowohl als Journalistin als auch als Sprecherin immer gefragt, was tue ich hier eigentlich, was tun wir hier eigentlich als Journalisten, als Regierungskommunikatoren, trägt das, was wir hier machen, zum Wohle des Landes, zum Wohle der Demokratie in diesem Land bei, um es mal pathetisch zu sagen. Ich weiß noch, als ich hier anfing, hat Herr Jessen mich dazu aufgefordert, ich möge bitte nicht sagen auf gute Zusammenarbeit, wenn ich hier meine Begrüßungsworte spreche. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, vielleicht stimmt das, was Sprecher und Journalistinnen hier machen, nicht Zusammenarbeit, aber wir haben doch letztlich dasselbe Ziel, nämlich dass wir eben wollen, dass dieses Land gut regiert wird. Jetzt, gut 3 Jahre später, schaue ich schon etwas nachdenklicher, noch mal nachdenklicher auf das, was wir machen. Frage mich, erreichen wir mit unserer Kommunikation die Menschen im Land so und ausreichend ideal, wie wir das uns vielleicht wünschen? Und begleitet uns der politische Journalismus so fair, so kritisch, wie das auch einer guten Regierungsarbeit zuträglich ist? Gehen wir eigentlich alle mit den Zwängen, unter denen wir ja alle stehen, optimal um? Da gibt's für mich schon Fragezeichen. Was ich als Sprecherin noch mal mehr verstanden habe als Journalistin, ist die Macht des Journalismus und damit auch die Verantwortung. Und zum einen natürlich, was jetzt seriösen Journalismus, recherchierten Journalismus in einer Zeit einer Flut von Desinformationen angeht, habe ich noch mal den Journalismus besonders schätzen gelernt. Aber natürlich eben auch als kritischer und fairer Begleiter. Jedenfalls wünsche ich uns allen Sprecherinnen, Politikerinnen, Journalisten für die nächsten Jahre, und ich glaube, das werden wir alle brauchen, Mut und Rückgrat und Urteilsvermögen und Augenmaß. Vielen, vielen Dank an alle hier.
Herr Vorhoffmann, ich möchte mich im Namen der Bundespressekonferenz und der Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen bedanken, dass Sie hier Rede und Antwort standen. Es gehört wahrscheinlich zum Geschäft, dass wir nicht immer mit allen Antworten zufrieden waren, aber das ist halt so manchmal. Ich hoffe, dass Sie sich hier überwiegend wohlgefühlt haben in den Situationen, wo Sie sich nicht wohlgefühlt haben. Auch das gehört wahrscheinlich zum Geschäft. Sie haben hier 115 Regierungspressekonferenzen bewältigt.
Wirklich?
Und fünf Briefings dabei gewesen. Also Sie waren 120 Mal auf dieser Seite der Regierungsbank in den letzten 3,5 Jahren. Ich hoffe, Sie haben den Wechsel, den Sie ja vollzogen haben vom Journalismus, den Sie ja beschrieben haben, vom Journalismus auf die Seite der Regierungskommunikation nicht bereut. Sie waren ja davor 11 Jahre und 4 Monate Mitglied der Bundespressekonferenz, also ein wesentlich längerer Teil unserer Sichtweise. Ich möchte mich nochmal bedanken und hoffe auf ein Wiedersehen im wahrsten Sinne des Wortes.
Schön. Dankeschön. Vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende. Schönen Dank und schönes Wochenende.